Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Ein weiteres Jubiläum, 175 Jahre her, da erfand der Frankfurter Arzt Heinrich Hoffmann den Struwwelpeter. Und rund um den Geburtstag des Bilderbuches mit seinen Geschichten von Paulinchen, dem fliegenden Robert und dem Zappelphilipp gibt es jetzt eine interessante Ausstellung seit gestern zu sehen in der Ludwig-Galerie im Schloss Oberhausen. Linda Schmitz ist die Kuratorin dieser Ausstellung und jetzt am Telefon. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
In Ihrer Ausstellung setzen sich ja Illustratoren und Künstler mit dem Struwwelpeter auseinander und zu denen gehört auch Jan Böhmermann. Er hat den Kinderbuchklassiker im letzten Jahr den Struwwelpeter fürs Fernsehen aktualisiert und erklärt hier mal fix seine Beweggründe.
Der Struwwelpeter ist total verbuddelt. Entweder ist er wieder ironisch gelesen oder gar nicht oder vergessen. Und wir haben uns gedacht, nee, das ist aber, da steckt so viel deutsche DNA drin, da ist so viel Allmantum und so viel Kartoffeligkeit in dem Ding. Das ist so prägend, eigentlich auch für wie wir so Erziehung sehen und woher wir kommen. Das müsste man sich eigentlich mal anschauen und mit dem 2018er Auge mal lesen.
Das hat er gesagt vor einem Jahr, Jan Böhmermann. Kartoffeligkeit ist ein schönes Wort. Frau Schmitz, steckt so viel Kartoffeligkeit, so viel deutsche DNA tatsächlich im Struwwelpeter?
Ja, eigentlich finde ich das jetzt ganz witzig, weil also Jan Böhmermann macht sich gerade, also parodiert das so ein bisschen, so dieses typisch Deutsche, und eigentlich macht Heinrich Hoffmann das 1844 auch, weil er bricht damit so ein bisschen aus dem Biedermeier los und liefert so einen klassischen Gegenentwurf zum Kind, was damals in den Büchern zu sehen war. Das finde ich ganz spannend, weil man muss sich zurückversetzen in die Zeit, aus der das Buch kommt, 1844, mit seinen politischen Unruhen, und im Biedermeier war eben das Kindheitsbild ein ganz, ganz liebliches. Und das war Heinrich Hoffmann viel zu langweilig. Der hat gesagt, so sehen Kinder nicht aus, und mit Büchern, wo drin steht, sei reinlich und sei artig, damit können Kinder nichts anfangen. Und da hat er einen ganz extremen Gegenentwurf entwickelt mit dem Struwwelpeter, wo auf einmal unartige Kinder waren, wo karikierende Figuren zu sehen waren. Das war was völlig Neues und auch was Revolutionäres.
Das wollte ich gerade fragen. Das ist revolutionär, was Sie da beschreiben. Also ganz anders als das, was eben Jan Böhmermann beschrieben hat, von wegen deutsche Kartoffeligkeit.
Ja, das ist so ein bisschen, also aus der heutigen Sicht kann man sich das, glaube ich, nicht mehr so vorstellen. Da tut man das dann schnell mal irgendwie ab oder denkt irgendwie, boah, das ist doch schwarze Pädagogik, weil den Kindern wird Angst gemacht.
Ist es
das
nicht?
Ist aber, ja, das ist nicht weitreichend gedacht, wenn man nur sagt, oh, das ist schwarze Pädagogik, weil Kindern wird Angst gemacht. Das ist eben eine Facette, dass das Buch natürlich manchen Kindern Angst macht, aber das war zum einen nicht Hoffmanns Intention und zum anderen ist das auch nicht einfach in jeder Geschichte so und natürlich auch nicht auf jedes Kind und jeden Leser übertragbar. Also viele Leute finden das ja auch gerade faszinierend oder schön schaurig. Also man darf sich ja auch in der Kinderliteratur mal mit gruseligen Momenten auseinandersetzen oder es darf auch Angst vorkommen.
Ja klar, die kennt man ja auch aus anderen Märchen, Andersen, Grimm oder so, da gibt es das jetzt auch. Warum übt dann aber nun ausgerechnet der Struwwelpeter bis heute so eine Faszination auf Leser und Künstler auf? Ist das pure Nostalgie oder woran liegt das?
Ich denke, das liegt daran, dass die Bilder so unglaublich prägnant sind. Weil wir alle kennen den Struwwelpeter. Wir kennen dieses Bild, wo er die riesige zerzauste Mähne über den Kopf hat, die abstoßend langen Fingernägel. Wir alle kennen das Paulinchen mit dem brennenden Kleid. Und die Figuren sind so einfach gezeichnet und auf eine karikierende Art, dass sie sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt haben. Kinder bis heute kennen diese Figuren noch, auch wenn das Buch nicht überall noch eins zu eins vorgelesen wird. Aber in dieser Einfachheit liegt so ein Stück weit auch das Phänomen, was bis heute anhält. Und hinzu kommen natürlich die sehr prägnanten kurzen Reime, die Hoffmann ja ganz locker dahergedichtet hat. Und das übt eben bis heute seine Strahlkraft aus.
Wie hat sich denn der Blick, also Sie haben es ja vorhin schon so ein bisschen erwähnt, wie hat sich der Blick auf Kinder heute verändert? Also der Struwwelpeter, da würde wahrscheinlich jeder Kinderpsychiater sagen, mein Gott, der hat ADHS, also kann ja nichts dafür.
Ja, das ist auch immer so ein bisschen, dass man versucht, die heutigen Kindheitsbilder drauf umzumünzen, was natürlich ganz interessant ist, weil Hoffmann beschreibt in gewisser Weise ja auch Urkonflikte. Also diese Problematik, die Eltern mit Kindern bis heute haben, dass man natürlich Kinder versucht zu erziehen, denen irgendwas beizubringen und immer im Spannungsfeld ist, wie viel kann ich jetzt formen und wie viel zerstöre ich aber vielleicht auch dabei. Und ein Stück weit sagt man natürlich dann manchmal sowas wie, ach, der Suppenkasper, das ist ja jetzt heute vergleichbar mit der Krankheit Magersucht oder sowas. Nur in dem Entstehungsjahr, also zu der Zeit, hatte Essen ja auch noch einen ganz anderen Stellenwert in der Gesellschaft. Also da waren ja nicht alle so übersättigt und auch überfettet, sondern da war es ja wirklich wichtig, dass gerade Kinder im Wachstum gegessen haben, weil nicht immer gesichert war, dass die nächste Mahlzeit auch auf jeden Fall kommt.
Nun gibt es ja ein ganzes Genre, das die Struwwelpeter-Geschichten weiterentwickelt hat, die Struwwelpeteriaden. Um welche Themen kreisen denn diese Geschichten?
Also bei den Struwwelpeteriaden war ich selbst total überrascht, weil das ist unglaublich, die kreisen eigentlich um alle Themen. Also es gibt mittlerweile einen Struwwelpeter für jede Gelegenheit. Wir haben den Struwwelvader, also der Mad-Zeichner Matthias Kringe, der hat sich mit dem Thema Star Wars auseinandergesetzt und die Figuren wirklich in die Saga eingeschrieben, sodass jetzt Paulinchen als Lea mit dem Föhn daherkommt und das ist ganz spannend. Es gibt aber auch politische Adaptionen, also dass bestimmte Geschichten rausgelöst werden und die Charaktere ja auf das heutige politische Geschehen oder auch schon seit 1900 auf das politische Geschehen umgemünzt werden. Also es gab beispielsweise auch in den 1940er Jahren den Struwwel Hitler als Parodie, der sehr bekannt war. Und da ist es eigentlich total spannend, mit was für einer Bandbreite das immer noch aufgegriffen wird. Wir haben Manga-Zeichnungen von David Filecki, der hat das also in einen sehr comichaften Stil übertragen. Aber es gibt beispielsweise auch den typografischen Struwwelpeter, in dem sich der Künstler Hans Witte wirklich nur mit dem Thema Schrift auseinandergesetzt hat und die ganz prägnanten Reime und Verse der Geschichten losgelöst hat.
Ich glaube, es gibt noch keinen Radio-Struwwelpeter.
Doch.
Ah.
Ich meine, ja doch, es gibt irgendwas, ich habe den Titel gerade nicht ganz genau parat.
Wir werden das klären, Frau Schmitz, das kriegen ja. Wir noch auf und dann reden wir beide bestimmt nochmal drüber. Linda Schmitz war das, die Kuratorin der Struwwelpeter-Ausstellung in der Ludwig-Galerie im Schloss Oberhausen. Der Struwwelpeter, Zappel, Philipp, Paulinchen und Hans Guck in die Luft zwischen Faszination und Kinderschreck von Hoffmann bis Böhmermann. Zu sehen bis zum 12. Januar 2020. Frau Schmitz, ich danke Ihnen und wünsche Ihrer Ausstellung viel Erfolg.
Dankeschön.
Schönen Tag noch.
Ja, tschüss.
Tschüss.